Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren CRM-Berater Markus Wübben, Antje Lindemann, Head of CRM bei Lampenwelt, Ozan Türker, Co-Founder von Birdsview und Maike Haberkorn, Growth Director Dach bei MoEngage. Darüber, wie Large Language Models das CRM umkrempeln und welche Ergebnisse möglich sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Guten Morgen auch in die Runde. Next Best Action, Next Best Offer, Adaptive Content. Das sind Themen, die verfolgen uns schon, verfolgen mich schon, solange ich CRM mache. Also ein großes Thema, das schon und ganz große Worte, die schon ganz lange im Raum schwirren. Und jetzt, seit so zweieinhalb Jahren, haben wir KI. Hat das Ganze eigentlich was verändert? Was ist der Status von Next Best Offer, Next Best Action, Adaptive Content? Das möchte ich, mein Name ist Markus Wübben, ganz herzlich und tief mit meinen Gästen heute diskutieren. Und das sind die liebe Antje Lindemann, Maike Haberkorn, Ozan Türker. Aber was rede ich? Gleich gehen wir einfach direkt rein in eine Vorstellungsrunde. Liebe Antje, wo bist du beschäftigt? Was machst du? Welche Berührungspunkte hast du mit den Themen, die wir heute besprechen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf die heutige Session. Ich bin Antje Lindemann, bin Head of CRM und B2B Marketing bei der Lampenwelt. Lampenwelt ist Europas führende digitale Plattform für Beleuchtung und Teil der Lucom Group. Wir vertreiben über 2 Millionen Artikel von über 400 Marken und vom Einstiegs- bis zum Premium-Segment, also egal welche Leuchte, man findet sie auf alle Fälle auch bei Lampenwelt. Ich bin schon eine ganze Weile dabei, jetzt 10 Jahre, das heißt, ich habe das E-Mail-Marketing und CRM von Anfang an begleiten und aufbauen dürfen. Insofern, ja, einmal von klein bis jetzt 27 Länder sozusagen die Reise mitgemacht.
Schön. Maike, wie sieht's bei dir aus?
Guten Morgen. Ja, ich bin Maike Haberkorn. Ich bin Growth Director für den deutschsprachigen Raum bei MoEngage. Wir sind eine erkenntnisbasierte Customer Engagement Plattform, also unterstützen verschiedenste Unternehmen dabei, die richtige Nachricht zum richtigen Kunden zur richtigen Zeit mit dem richtigen Angebot zu schicken. Also genau das, was man eigentlich so bezweckt, wenn man sagt Next Best Offer, Next Best Action. Und in diesem Rahmen spreche ich natürlich mit sehr, sehr vielen großen Unternehmen hier aus dem deutschsprachigen Raum. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, was die auch für Herausforderungen haben und was für Challenges und wie man die angehen kann.
Ja, super spannend. Genau das wollen wir heute auch Herausforderung. Es läuft ja nicht immer alles ganz einfach und wir haben da viele Hindernisse. Von daher, da freue ich mich besonders drauf. Und den letzten in der Bunde, last but not least, die liebe Ozan, magst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin Ozan Türker, Founder von Birdsview. Birdsview ist eine KI-native Plattform für CRM und die wird bedient von einer KI-Agentin, die heißt Avis. Und was uns kennzeichnet, ist eigentlich, dass wir nicht mehr mit Segmentierung arbeiten oder mit den Wenn-Dann-Logiken, die man so baut, die Flowcharts, sondern die KI für jeden Kunden Entscheidungen trifft, wie ein Mensch, also mit semantischem Denken und entscheidet, was die nächste Aktion ist und auch die E-Mail generiert, die rausgeschickt wird. Und bei uns ist halt Next Best Action eigentlich in vielen Stellen mit dabei. Sei es jetzt die Entscheidung, wann das Timing ist, für welchen Kunden und welche E-Mail. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, was wir heute besprechen und euch zu zeigen, wie Birdsview den Ansatz verfolgt.
Ja, super spannend. Du hast ja bist gerade schon ein bisschen eingegangen, Ozan, in Unterschiede NBO, NBA und Adaptive Content. Und das würde ich vielleicht gerne am Anfang erklären, nämlich eure Sicht darauf, was ist eigentlich Next Best Offer, was ist Next Best Action und was heißt eigentlich Adaptive Content? Ozan, ich starte mal mit dir, wo du es gerade schon angesprochen hast. Magst du mal so ein bisschen eure Sicht auf das Thema beleuchten?
Ja, für uns ist das ehrlich gesagt, geht alles Hand in Hand. Also man kann nicht einfach auf irgendeine Infrastruktur, die man hat, jetzt sagen, ich habe jetzt eine KI, die entscheidet, was die nächstbeste Aktion ist. Wir haben ein ganzes Netzwerk von Large Language Models, also ne, diese neue Technologie, die man auch von ChatGPT kennt, die ineinander greift und auf verschiedenen Ebenen darüber nachdenkt, was die nächste beste Aktion ist. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Halbwertszeiten einzuschätzen von Konsumgütern. Wann muss ich den Kunden wieder anregen, Katzenfutter nachzukaufen? Das wäre beispielsweise ein Reasoning Step, den die KI halt durchführt, um das Next Best Timing herauszufinden. Und gleichzeitig mit dem Next Best Timing hat man natürlich auch das Next Best Offer, weil man ja für dieses Produkt das Timing herausgefunden hat, wann das Produkt wieder nachgekauft werden soll. Und die Next Best Action basiert letztendlich auf dem Next Best Timing und Next Best Offer, weil der Text der E-Mail und die Bilder, die werden ja ausgewählt anhand des Kunden und auch des Timings und der Action. Also es ist halt wirklich ein Netzwerk, das ineinander greift. Und das ist auch unser Ansatz, also holistisch darüber nachzudenken, wie diese nächsten Entscheidungen ineinander greifen. Und nur so kann man halt wirklich auch zur richtigen Zeit mit dem richtigen Angebot und den richtigen Inhalten die Kunden erreichen.
Spannend. Maike, mal bei Morgengage, wie sieht's bei euch aus? Macht ihr da Unterscheidungen? Wie definiert ihr das?
Ja, es ist eine gute Frage. Also technisch gesehen funktioniert das bei uns tatsächlich relativ ähnlich. Also auch wir arbeiten mit Large Language Models und schauen uns praktisch auch das vergangene Verhalten an von einzelnen Nutzern, aber natürlich auch das Verhalten von ähnlichen Nutzern, die in ähnliche Buckets fallen. Ich sage ansonsten immer sehr gerne, das eine ist so die Technik, das andere, was will man denn damit überhaupt bezwecken? Wir versuchen im Endeffekt mit Technologie die menschlichen Präferenzen möglichst genau zu verstehen. Und das am besten noch, bevor der Mensch selber schon weiß, ach, als nächstes brauche ich jetzt aber einen roten Bikini. Und der Weg dahin ist natürlich vielfältig. Also ich glaube, dass, Ozan, bei dir ist es im Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen anders, als wir es machen. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist das genau das Ziel, also genau so dahin zu kommen. Und ich denke, dass diese selbstlernenden Modelle halt genau die Möglichkeit sind. Aber auch da die Frage wieder, wo bleibt die Menschlichkeit? Das ist nicht immer so einfach und manchmal führt einen das auch Pfade hinunter, die ganz spannend sind, die vielleicht nicht immer so perfekt sind.
Spannend. Ja, jetzt mal, das waren zwei Provider, Software-Provider und ihre Sicht darauf. Antje, wie sieht das aus auf der Anwenderseite bei euch bei Lampenwelt? Macht ihr dann Unterscheidungen zwischen NBA, NBO, Adaptive Content? Wie habt ihr das strukturiert? Wie setzt ihr das ein? Wie seht ihr das?
Also in der Theorie bin ich erstmal bei Ozan und Maike auf alle Fälle. Und ich würde sagen, Next Best Offer fängt ja eigentlich auch schon viel früher an. Also das kann ja auch schon bei der beim Sortiment anfangen am Ende. Ja, also es kann ja auch schon bei Trendscouting und ähnlichem anfangen. Welche Trends, welche Produkte sind denn überhaupt zukünftig relevant? Wie kann man die umsetzen? Wie kann man da auch Erster am Markt sein? Wie kann man KI nutzen, um auch Produkte über KI generieren zu lassen anhand von solchen Modellen? Da sind wir auch schon ziemlich gut dabei sozusagen, wenn es jetzt am Ende an die Ausspielung an den Kunden und jetzt, wenn wir jetzt mal nur CRM sehen und nur E-Mails sozusagen anschauen, dann setzen wir auf Produktempfehlungen, die auf verschiedenen KI-Modellen basieren, also verschiedenen Use Cases basieren, die wir dort verwenden können.
Super spannend, da würde ich gerne ein bisschen tiefer rein, liebe Antje. Was heißt das so für Modell und was heißt das so für, du sagtest gerade am Anfang, ihr lasst euch Produkte generieren über die KI. Magst du das mal so ein bisschen ausdifferenzieren?
Wir haben beispielsweise, also das Thema KI spielt eine große Rolle bei Lampenwelt auf alle Fälle, mit verschiedenen Initiativen in ganz unterschiedlichen Abteilungen, ob das jetzt eine Vorhersage von Demand ist beispielsweise, ob das Pricing ist oder eben auch Produktentwicklung. Und sozusagen verschiedene Mitarbeiter haben dann einfach auch so ein bisschen rumprobiert, was passiert denn eigentlich, ne, wenn ich Prompts schreibe, wenn ich Trends eingebe und so weiter. Und wenn man darüber sich dann Bilder generieren lässt, wir haben zum Beispiel eine Leuchte, Ornea, das ist eine, die ist tatsächlich KI generiert und dann in einem 3D-Drucker erstmal als Modell sozusagen auch erstellt worden. Und dann hat man was in der Hand, mit dem kann man wiederum zu den Lieferanten gehen und sagen, genau sowas möchten wir gerne haben. Und dadurch kann man natürlich Time to Market sehr stark verkürzen. also diese Entwicklungszeiten von eigenen Produktentwicklungen auch sehr stark verkürzen. Und das wiederum hilft dann auch dabei, exklusive Produkte wieder zu haben, die dann natürlich auch für Kunden besonders spannend sind und margenseitig sicherlich für Lampenwelt auch besonders attraktiv sind.
Das finde ich einen super spannenden Case. Das habe ich mal gehört in der Fashion-Welt sozusagen, dass eigentlich erstmal Fashion quasi mit KI designt wird und geschaut wird, ob die überhaupt funktioniert und ankommt und erst dann wird die produziert. Super spannende Sache, die natürlich dann auch die Produktentwicklung viel, viel schärfer machen wird und auch kostengünstiger machen wird. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, den ich noch nicht so gehört habe.
Und natürlich auch, ne, darüber kann man natürlich dann auch, wenn Bilder generiert sind, erstmal testen, wie werden die denn eigentlich überhaupt geklickt, wie werden die gesucht und so weiter und darüber dann auch den entsprechenden Demand herausfinden.
Und baut ihr das alles in-house selber oder arbeitet ihr mit verschiedensten Lösungen zusammen? Wie habt ihr das umgesetzt?
Wir haben das auch mit verschiedenen Lösungen umgesetzt. Wir haben mit Google viel zusammengearbeitet, mit dem Gemini. Die haben eine Lösung für uns gebaut sozusagen, wo auch verschiedene Datenquellen mit einfließen, so dass wir dieses Trend-Scouting sozusagen darüber auch sehr gut abwickeln können.
Spannend, spannend. Ozan, was seht ihr so für Cases bei euren Kunden? Was ist so, wen sprecht ihr überhaupt an mit BirdsView? Was ist das für eine Kundenklasse? Wer profitiert von einer Lösung wie BirdsView?
Ja, also wir haben einen sehr klaren Fokus auf E-Commerce. Ehrlich gesagt, haben wir keinen einzigen Kunden, der aus einer anderen Branche kommt, weil wir uns in so einem KI-Agenten-Netzwerk wirklich auf diese Branche konzentrieren. Und meistens sind es halt auch Shops mit gigantischen Produktkatalogen. Und da stoßen halt viele Unternehmen an ihre Grenzen, wenn sie halt mit Segmentierung arbeiten oder mit regelbasierten Systemen, weil man halt als Mensch gar nicht operativ all diese Produkte mit einbeziehen kann in diese Entscheidung, was ist die nächstbeste Aktion, was sind Produkte, die zusammenpassen. Und hinzu kommt, dass man im E-Commerce halt meistens auch nicht die Datenlage hat, um wie bei Netflix Recommendation-Modelle laufen zu lassen, weil die meisten Kunden haben nur einen Kauf oder zwei Käufe und dort dann halt beim ersten Kauf zu sagen, okay, das ist das nächste beste Produkt, das zu dir passt, das ist sehr, sehr schwer. Und wir verfolgen da halt einen Ansatz mit unseren LLM-Modellen. Die gucken sich beispielsweise ein Produkt an, verstehen, okay, das ist eine alpine Wanderjacke bis zu -60 Grad, und gehen dann kurativ in den Katalog und verstehen dann auch andere Produkte, die in dieser Klasse sind, also wirklich wie ein Mensch, und wählen dann Produkte aus, die halt genau dazu passen. Und wir machen das natürlich nicht nur, also wir sagen nicht, das sind drei weitere Produkte, die super passen, sondern wir haben meistens immer große Datensätze von für jedes Produkt, gibt es ganz viele verschiedene Ensembles und das wird dann halt vom AI-Agent getestet. Und durch Feedback-Learning wird dann halt beispielsweise das nochmal verbessert. Das sind so typische Ansätze, wie wir ja das Nachdenken der KI auf Kundenebene wie ein Mensch es machen würde im Store, simulieren wir das halt auch, was die KI macht. Und genau, das sind so die typischen Ansätze, die wir dann auch verfolgen. Genau.
Lass mich da einmal tiefer reingehen. Das heißt also, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. In der Regel hatten wir, Product Recommendation ist ja jetzt nichts Neues. Ja, da gibt es ja unheimlich viele Product Recommender, die arbeiten alle sozusagen auf dem klassischen Machine Learning Ansatz. Dafür brauchst du viele Daten. Du sagst, dass ihr bei BirdsView gar nicht mehr diese Machine Learning Modelle nutzt. Ist das, was du da sagst, sondern alles quasi über die LLM geht? Kannst du da nochmal das ein bisschen tiefer vielleicht erläutern?
Ja, gerade bei Kunden, die halt wenig Datenpunkte haben. Ne? Also als Datenwissenschaftler kann ich sagen, dass diese Modelle auf jeden Fall für diese Kunden keine guten Ergebnisse liefern. Und gerade bei mittelgroßen Unternehmen ist da halt ein großes Problem, weil, wie gesagt, die Daten sind nicht da. Und das Schöne ist von Large Language Models, sie können ja wie ein Mensch über diesen Kunden nachdenken. Also wenn wir zum Beispiel in einem Shop nur einen Kunden hätten, wir haben nur einen Kunden und wir müssen jetzt so ein bisschen überlegen, was macht der Kunde als nächstes? Was ist das nächste Offer, das ich ihm gebe? Und da würden wir wahrscheinlich mit sehr guten Ideen daherkommen, weil wir als Mensch den Kunden in einem Profil sehr gut verstehen und können dann halt wirklich Schritt für Schritt gute Offers rausholen, können einschätzen, okay, der Kunde hat Katzenfutter gekauft beispielsweise, er muss wieder Katzenfutter kaufen oder er hat einen Kinderwagen gekauft und nach einem Jahr oder zwei wächst das Kind, also macht es Sinn, hier vielleicht einen anderen Kinderwagen vorzuschlagen, der für größere Kinder ist. Diese Denkweise, die ist rein menschlich und die kann man jetzt mit der KI simulieren und auf hunderttausende Kunden skalieren, ne? Und das ist halt das Besondere, was uns ausmacht, weil diesen Ansatz typische CRM-Systeme nicht verfolgen. Die haben halt eher den Ansatz, okay, ich packe den Kunden in ein Segment und dann baue ich halt eine Wenn-Dann-Logik, die ist dann menschlich. Nach x Tagen fällt der Kunde in diesen Bucket und dann schreibe ich den Kunden an mit einem Template. Und das zu skalieren ist halt sehr, sehr schwierig für große Produktkataloge. Und deshalb sind halt Unternehmen bei uns wie Rapunzel beispielsweise oder Greenest, ne, das sind Shops mit gigantischen Produktsortimenten, wo dann die KI wirklich dieses menschliche Denken massiv skalieren kann. Ja.
Spannend. Maike, wie macht ihr das bei Morgengage?
Ich finde es total spannend, was du gerade gesagt hast, Ozan. Klassische CRM-System, also wir sind irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Also wir sind auch nicht so dieses klassische CRM-System, wo du Segment definierst und dann, wie du sagst, nach 10 Tagen bekommt jemand eine E-Mail, sondern wir sind schon einen Schritt weiter, dass wir KI so ein bisschen weiter so eingebaut haben, dass die KI praktisch entscheidet, okay, zum Beispiel innerhalb eines Fensters von 10 Tagen gibt es gewisse Promotions, die gemacht werden können und die gehen über diverse Kanäle. Und was ist denn überhaupt der richtige Kanal für jemanden? Weil ich schaue vielleicht auf meine E-Mails immer in der Mittagspause, da macht Sinn, mir genau dann eine E-Mail zu schicken, während mein Kollege wahrscheinlich gar nicht in seine E-Mails guckt. Der ist auch ein gutes Stück jünger, der ist so der Stereotype Gen Z und der guckt gar nicht mehr in seine E-Mails, der guckt nur, was habe ich denn in meinen Apps, was sind da die Notifications? Und dann macht es ja Sinn, ihm eher da eine Notification zu schicken. Also nicht nur zu schauen, okay, das muss jetzt stupide rausgehen und vielleicht so ein bisschen Personalisierung in dem Body einer E-Mail, sondern wirklich auch zu schauen, was macht überhaupt Sinn, jemandem zu schicken? Weil wenn man jemandem 20 E-Mails geschickt hat, dann hat es nicht aufgemacht. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass er die nächste E-Mail aufmacht? Dann macht ja überhaupt keinen Sinn, dieser Person einfach noch mehr zu schicken, auch gut Glück, dass dann doch mal was bei rumkommt. Und wir verfolgen praktisch diesen Ansatz, dass wir auch sagen, diese alte Segmentierungsweise ist auch einfach tot, das ganze Thema Demografie. Ich sage immer, meine Nachbarin und ich, wir wohnen in der gleichen Gegend, wir sind gleich alt, wir haben ein sehr ähnliches Leben, wir haben sehr, sehr viele Parallelen. Und wenn man es nach Demografie betrachtet, wären wir wahrscheinlich die gleiche Person. Aber ich bin ein komplett anderer Mensch. Wenn man uns nebeneinander stellt, dann sieht man den Unterschied sofort. Es gibt ja auch das beliebte Beispiel zwischen Prinz Charles und Ozzy Osbourne, die auch demografisch nahezu identisch sind, aber sehr offensichtlich sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Präferenzen und Lebensstilen. Und dem versucht man natürlich dann mit Machine Learning entgegenzukommen und dementsprechend eine personalisiertere Ausspielung zu gewährleisten von Kampagnen.
Das heißt, ihr nutzt aber noch die klassischen Machine Learning Modelle auch, ne, wo ihr erstmal doch einige Datenpunkte braucht, um dann die Vorhersagen sozusagen zu machen.
Grundsätzlich schon. Wir haben auch Gen AI und verschiedene andere Themen schon in der Plattform drin. Aber grundsätzlich den gleichen Ansatz wie Ozan haben wir in der Form tatsächlich nicht. Also ich fände es auch tatsächlich sehr spannend, wenn wir uns danach nochmal unterhalten, weil wir auch einige E-Commerce-Kunden haben, für die das grundsätzlich wahrscheinlich ziemlich spannend ist. Und wir konzentrieren uns grundsätzlich nicht nur auf einen Vertical, sondern haben wirklich Kunden aus allen verschiedenen Bereichen. Wahrscheinlich haben wir unsere Plattform auch deshalb so entwickelt, dass es so ein bisschen breiter gefasst ist, wie wir Use Cases vollführen. Und wir haben zum Beispiel viele in der Telekommunikationsbranche, wo es mehr darum geht, das Verhalten des Kunden zu verstehen. Und zum Beispiel, wenn jetzt der Kunde immer ins Ausland telefoniert, das aber in seinem Vertrag gar nicht drin hat, dann kann man ihm ja proaktiv vorschlagen, sich das Auslandspaket dazu zu buchen, bevor er dann immer mehr zahlt, was zwar für das Unternehmen kurzfristig weniger Umsatz bedingt, aber am langen Ende heißt es halt, dass der Kunde sehr zufrieden ist und wahrscheinlich länger dabei bleibt. Also alle solche Use Cases, die sind bei uns auch ganz gut aufgehoben.
Ja, spannend. Antje, jetzt alles ist voller KI und alles. Und du machst das ja auch alles schon ganz schön lang. Sag mal, hat denn das Ganze irgendwie einen Nutzen? Hast du gesehen, dass in euren Cases die Ergebnisse besser geworden sind? Oder sind einfach nur, es ist komplizierter geworden und die Kosten sind gestiegen? Das ist ja auch immer ein Thema sozusagen bei dem ganzen KI-Thema, Kosten. Welche Erfahrungen hast du jetzt in den letzten Jahren mit KI gemacht?
Also ich würde mal sagen, also wir nutzen die klassischen Produkt-Recommendations und darauf basiert ja letztendlich, oder auf Browse-Verhalten und ähnliches für Warenkorbabbrecher, für Abandon Browse und sowas. Das nutzen wir schon sehr lange und das funktioniert auch nach wie vor sehr gut. Ich finde es super spannend, was Mike und Ozan erzählt haben, ne? Wenn man sozusagen noch einen Schritt weiter ginge. Wir gucken uns immer noch auch Kundendaten natürlich an und gucken, zu welchen Zeitpunkten schicken wir welche Kampagnen vielleicht auch raus. Hat aber auch mit unserem besonderen Businessmodell zu tun. Ja, Beleuchtung braucht man halt nur relativ selten in seinem Leben. Ja, also so ganz klassische Zeitpunkte wie Umzug, Hausbau, Sanierung, Renovierung, vielleicht nochmal ein bisschen Deko im Sommer, ein bisschen Deko im Winter, vielleicht nochmal ein Ventilator, wenn es jetzt so heiß ist. Aber sozusagen, es ist ein ganz anderes Modell als jetzt Katzenfutter beispielsweise. Ja, also da habe ich ja ganz andere Touchpoints, da weiß ich genau, es gibt bestimmte Zyklen, in denen ich das wieder brauche. Für Beleuchtung ist das ein bisschen schwieriger und man kann auch, also sicherlich gibt es auch AI-Modelle, die das eventuell greifen können, aber nur weil ich mir jetzt einmal eine Designerleuchte gekauft habe, heißt das nicht, dass ich mein ganzes Haus mit Designerleuchten bestücken würde oder auch umgekehrt. Ja, vielleicht habe ich in meiner Küche ein LED-Panel an der Decke, was total funktional ist, aber ich habe eine total süße, verspielte Nachttischleuchte in Form einer Katze auf meinem Nachttisch stehen. Und das zu greifen, stelle ich mir immer noch schwierig für KI vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr da Modelle habt, immer her damit, ja, gucken wir uns das gerne an. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen unserem speziellen Case geschuldet. Was wir natürlich auf alle Fälle machen und womit wir auch sehr gute Erfahrungen schon gemacht haben, ist KI in der Bilderstellung zu verwenden. Und auch da kann man ja weiterspinnen. Es wäre natürlich auch cool, wenn eine Recommendation zum Beispiel verschiedene Bilddaten verwenden würde anhand von Kundendaten, die der KI vorher schon zur Verfügung stehen. Was haben die stilseitig zum Beispiel vorher schon gekauft? Dann hat man vielleicht die gleiche Leuchte in einem skandinavischen Wohnambiente, aber auch in einem, was weiß ich, klassischen alten Wohnzimmer sozusagen oder ähnliches. Insofern, ja, so für wir nutzen es schon sehr für Content, für Texte, für Bilder und wie gesagt entlang der ganzen Wertschöpfungskette, aber jetzt direkt im CRM, in der Ausspielung, ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich weiß, dass Imasis auch an solchen Dingen arbeitet, ne, dass die Segmentierung auch da viel stärker AI getrieben werden soll zukünftig und eben genau diese Modelle da dann auch mit verwendet werden sollen.
Ja, spannend. Ozan, gerne.
Ich fand das Thema sehr interessant, weil wir haben einige Modehäuser bei uns, wo, ich meine, dieser Case mit der LED-Lampe und der Katzenleuchte ist natürlich sehr, sehr obskur. Ich glaube, da wird es natürlich schwierig, aber was wir beobachten, ist wirklich, dass das LLM sehr gut in dem Stil bleibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Leuchte wie hier habe, die in Glaskombination mit Chrom ist, dass sie sehr genau den Stil versteht und dann halt auch komplementäre Leuchten empfiehlt, die sehr, sehr gut performen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Mid-Century-Modern-Einrichtung habe, dass es halt wirklich das Ensemble versteht und dann halt auch weiß, okay, noch eine Deckenleuchte, die macht jetzt hier keinen Sinn, aber in einem großen Raum macht eine Standleuchte noch Sinn oder eine Nachtleuchte, die vielleicht auch passend ist. Und da haben wir sehr gute Ergebnisse gesehen für Designermöbel. Deshalb wollte ich das nur irgendwie nochmals interessanten Use Case mitgeben, weil wir da gerade dabei waren, ja.
Ja, ja. Bleiben wir direkt da und auch Richtung Maike. Was sind denn jetzt investieren wir in ein neues System und jetzt nehmen wir eben die KI mit rein. Was sind denn die Uplifts? Was ist denn das, was Kunden und Shops mehr erwarten können, wenn sie jetzt mit dieser Technologie auseinandersetzen? Am Ende des Tages ist ja auch wieder ein bisschen mehr Komplexität. Ich komme gleich auch nochmal zum Thema Human in the Loop und Kontrolle und da fliegt alles jetzt automatisch quasi aus euren Systemen raus. Ich habe doch so aus meiner Zeit im CRM dachte ich, Mensch, ich will ja auch noch ganz gern die Kontrolle haben. Da will ich gleich noch mal so ein bisschen hin zu dem ganzen Thema. Aber vielleicht mal tief reinbohren, Ergebnisse. Warum, lieber Ozan, liebe Maike, sollte ich mich mit euren Systemen beschäftigen? Maike, vielleicht mal in deine Richtung.
Ja, also ich fände es ein bisschen unseriös, jetzt einfach KPIs in den Raum zu schmeißen, aber wir sehen tatsächlich wirklich zweistellige Uplifts, das kann ich sagen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie gut ist das Marketing vorher aufgestellt, in welchem Bereich ist man. Aber wir sehen definitiv bei den verschiedenen Kunden Uplifts und viele Kunden sagen auch genau aus dieser Vertrauensthematik raus, wir machen einen AB-Test. Einmal unsere Kampagne, wie wir es sonst machen, und eine andere Gruppe, die bekommt praktisch die von der KI optimierte Kampagne, sei es jetzt mit anderen Recommendations, mit den Zeitpunkten, mit einer anderen Copy, die individualisiert wird, je nachdem, welche KI-Komponenten man da auch ausprobieren will oder mit generativen Bildern drin. Und da sehen wir schon tatsächlich, dass es einen Riesenunterschied macht. Und ich glaube, dass viele Unternehmen halt auch in der Denkweise so sind, dass sie sagen, zum Beispiel jetzt mit der Katzenleuchte und mit der Designerleuchte, ja, das sind die Fälle, die dann für eine KI wahrscheinlich schwierig zu greifen sind. Aber die Frage ist auch auf die Masse gesehen, wie viele von diesen Cases gibt's denn? Und wie gut ist denn diese Erfahrung und diese Hypothese, die man praktisch als Marketer dann macht, gegen die KI, die das insgesamt ja irgendwo optimiert? Da kann man wieder einfach testen. Also ich kann immer nur anregen, im Zweifel macht einen AB-Test, auch wenn ihr euch nicht traut, alles jetzt erstmal der KI zu überlassen. Aber fangt in kleinen Schritten an und da sieht man wirklich, dass es einen riesen Impact hat. Und vielleicht auch noch zu dem Thema, nicht nur der Output, sondern auch der Input. KI soll ja auch das Leben der Marketer erleichtern. Also das hattest du ja gerade auch ganz kurz angeschnitten, dass es ja auch ja ein gewisser Aufwand ist, je nachdem ein neues System anzubinden. Ja. Aber KI sollte ja auch den Nutzer enablen, einfacher Kampagnen zu schalten. Also bei uns zum Beispiel, das ist, glaube ich, relativ aktuell noch Industry First, kann man einfach dem Agenten sagen, okay, machen wir jetzt ein Segment von allen Nutzern, die letzte Woche eine Designerlampe in den Warenkorb getan haben, aber nicht abgeschlossen haben. Dann zeigt er einem das Segment und dann sagt man, okay, jetzt kannst du mir bitte eine E-Mail-Kampagne dreistufig machen und das soll mit drin sein, nutze unseren Standardabbinder. Und dann baut ihr einem das erstmal. Das muss man natürlich dann noch kontrollieren und schauen, ist das alles so, wie ich das haben möchte. Aber alleine die Tatsache, dass die KI einem diese Kampagne baut, das Segment baut, das erleichtert einem natürlich die Arbeit. Und ich glaube, da müssen wir auf beiden Wegen gucken. Nicht nur, okay, macht es Arbeit, das einzurichten? Ja, viele Dinge machen Arbeit, aber am Ende soll es ja die Arbeit erleichtern und effizienter machen auf beiden Seiten.
Also ich fasse kurz zusammen, du sagst, also bis zu zweistellige Uplift in den Conversions, gehe ich davon aus, dass du Conversion-Wahrscheinlichkeit vorhin meintest mit den Uplifts, genau. Und dann sagst du, testet das einfach gegen den alten Standard, wie ihr es gemacht habt, um dann zu schauen, ne, und mit der Kontrolle, um dann zu schauen, was sind wirklich die Uplifts. Und du sagst aus eurer Perspektive, ja, klar muss man ein System anbinden, aber die Savings am Ende des Tages, die sind so groß, das rentiert sich sehr, sehr schnell.
Genau. Auch Kosten. Aufwand, sondern auch die Kosten im Endeffekt. Also wenn sowas wie unser System sich nicht rentieren würde, oder auch sowas wie Birdsview, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht mehr am Markt. Dann würden alle Kunden innerhalb kürzester Zeit wieder abhauen und sagen, okay, nee, das war ein Griff ins Klo. Tun sie ja, aber nicht.
Spannend. Ozan, bei euch Uplifts, kannst du mal von erfolgreichen Cases berichten? Was sind so Themen, die euch auszeichnen? Wie viel kann man bei euch rausholen?
Ja, also erstmal, was natürlich bei uns nicht geht, sind AB-Tests, weil jede E-Mail, die rausgeht, ist ein Unikat. Das bedeutet, ich kann nur den State vorher mit jetzt vergleichen. Ich kann nicht zwei hyperpersonalisierte E-Mails miteinander vergleichen. Das ist, glaube ich, auch ein großer oder was sich massiv verändern wird in der Zukunft mit generativen Systemen und Multi-Agent-Systemen, dass der typische AB-Test, den wir so kennen, den es wahrscheinlich nicht mehr geben wird, sondern vielmehr Mikrotests, die gefahren werden. Was für uns interessant ist, ist eher der Unterschied von, wo kommen unsere Kunden her? Was haben sie davor genutzt? Was waren dort die Öffnungsraten, die Klickraten, der Return on Invest? Und wie ist es jetzt bei uns? Und da sehen wir halt einen massiven Uptick. Erstmal in der Aktivierung der Strategien, die möglich sind. Also wir sehen auch große Konzerne, die zu uns kommen und die haben nur ein, zwei CRM-Strategien aktiv, weil selbst ein großer Konzern hat vielleicht zwei Leute im CRM und die sind schon überfordert. Und ja, um diese ganzen Flows aufzusetzen, ne, das ist mega kompliziert. Das bedeutet, wir haben in der generellen Aktivierung der Strategien, sehen wir einen massiven Uplift. Meistens haben wir 10 bis 12 Mal mehr Use Cases, die wir abbilden können, als es vorher möglich war. Dann, was halt besonders ist, ist auch noch eine Aktivierung auf der Intensität dieser Use Cases. Ne, ich habe ja das Beispiel angesprochen mit Cross-Selling. Viele müssen das manuell machen, weil sie halt diese Gedankengänge, wie jetzt diese Leuchte, welche Leuchten passen dazu, das wird meistens menschlich kuratiert. Und das machen dann die meisten nur für die Bestseller. Aber wir können das dann für alle Produkte machen. Also haben wir halt auch für jeden Use Case eine Aktivierung über die gesamte SKU oder den gesamten SKU-Katalog. Und dann haben wir natürlich die typischen KPIs, ne, was Klickratenverbesserungen sind. Da sehen wir einen Uptick von 3 bis 5x, doppelte Öffnungsraten, weil halt einfach die E-Mails in sich so im Timing und auch in der im Text selbst ja relevant sind für den Kunden, dass viel eher geklickt wird. Und durchschnittlich über unsere ganzen Kunden hinweg sind wir halt ein Return Invest von 30x, wobei wir halt Kunden haben, die sind dann nochmal darüber. Ne? Wir haben halt Kunden, die sind dann so Free Cases mit einem Return Invest von 150 bis 200x. Aber im Schnitt sehen wir halt für jeden Euro, der reingesteckt wird in Aves, das 30-fache zurück in Umsatz. Wobei man aber auch sagen muss, dass es ein bisschen unfair Aves gegenüber, weil Agenturen gekündigt werden von diesen Unternehmen, die halt 3.000 bis 5.000 Euro im Monat gekostet haben. Also unterm Strich, was der Return on Invest ist, weil man halt die humane Komponente rausnehmen kann zu dem größten Teil, das ist natürlich nochmal eine Frage in sich. Ne? Also wir sagen immer, insgesamt gibt es wahrscheinlich so um die 15 Millionen Shops da draußen weltweit, was die einsparen würden, wenn sie 1-zu-1 Marketing umsetzen und auch die Kosten in menschlichen CRM runterfahren würden, wäre es wahrscheinlich weltweit fast 500 Milliarden Euro im wiederkehrenden Jahresumsatz, was halt massiv ist und deshalb hier eine große, große Chance ist, ja, mit KI-Agenten zu arbeiten, die halt ganzheitlich CRM übernehmen können. Ja.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Antje, habt ihr mehr Geld verdient oder mehr Geld gespart mit KI?
Ja, ich wollte nur ganz kurz noch zu dem AB-Testing was sagen. Ich kann das auch nur unterstützen. Also wir machen das natürlich auch immer mal, dass wir dass wir nochmal testen, was machen denn eigentlich die Produktrekos im Vergleich zu von uns ausgewählten Produkten, die wir gerne pushen möchten beispielsweise oder von denen wir denken, dass sie besonders gut von der Stilrichtung her oder was auch immer dazu passen würden. Und da ist es tatsächlich so, dass die Rekos immer gewinnen. Ja, also und das ist für uns intern manchmal ein bisschen schwer greifbar, weil wir natürlich ein ganz, ganz anderes Nutzungsverhalten haben als ein echter Kunde und deshalb intern teilweise dann immer so die Rückmeldung kommt, naja, das kann ja gar nicht sein, ne? Das habe ich mir ja gar nicht angeguckt oder das passt gar nicht oder was auch immer. Aber ich glaube, wir vergessen, wie häufig wir eben im Shop sind, Sachen suchen und so weiter, so dass das gar nicht unser echtes Nutzerverhalten widerspiegelt. Und genau um sozusagen diesen Case immer mal wieder gegenzutesten, machen wir dann auch immer mal wieder Tests gegen manuelle Kampagnen sozusagen, um das nochmal zu überprüfen.
Super spannend. Es gibt so viele Themen, wo ich weiter darüber sprechen würde. Ich will mal mit einer Sache anfangen. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, Maike, ihr arbeitet hier noch mit Segmentierung und Segmenten. Rosa, du hast gerade gesagt, hier nichts mehr Segmente, alles individuelle Kundenbeziehung. Antje, arbeitet ihr mit Segmenten? Geht ihr in Richtung nur 1-zu-1? Was geht das überhaupt? Kann man auf einmal die Segmentlogik sein lassen? Wie siehst du das? Ich finde das ja schon eine steile These, nicht nur mit Segmenten sozusagen zu arbeiten. Ich würde auch gerne, Ozan, vielleicht gleich dann nochmal, dass du das vielleicht noch ein bisschen erklärst, was das dann eigentlich heißt. Mit wem arbeite ich denn dann? Und was ist denn dann der Kampagne eigentlich? Und alles, das fände ich noch total spannend. Aber erstmal in deine Richtung, Antje.
Ja, also wir arbeiten mit Segmenten, die basierend sind auf Kaufdaten, auf Browse-Daten und so weiter, so dass wir um das alles sozusagen zusammenzuführen und zu sagen, was weiß ich, wir wissen, dass so und so viele Tage nach dem ersten Kauf der zweite Kauf am wahrscheinlichsten ist, also schicken wir da nochmal Kampagne XY, angefüllt mit Rekos und so weiter. Solche Sachen. Oder dass wir sagen, okay, Kategorien, man kann ja auch innerhalb der Recommendations sehr gut nochmal segmentieren und sagen, okay, ich möchte nur passende Produktkategorien beispielsweise anzeigen. Oder ich habe vorher abgefragt durch Profiling, jemand hat ein Haus mit einem Garten, dem zeige ich dann eben auch in Produkt
Recommendations zusätzlich Outdoor-Leuchten, während ich jemanden, der nur eine Wohnung ohne Balkon hat, dem brauche ich nur Innenleuchten zu zeigen beispielsweise. Das heißt, es muss ja irgendwie eine Verbindung geben, um all diese Daten zusammenzuführen. Und natürlich, also ich finde auch den Case sehr, sehr spannend, aber da wäre ich dann auch beim kompletten Kontrollverlust irgendwie. wenn ich keine Möglichkeit mehr hätte, sozusagen nachzuvollziehen, was die Kriterien sind, anhand derer Kampagnen zusammengestellt werden. Und da ist dann so ein bisschen, also die Frage, wie viel, ich glaube, dass die Aufgabe von Marketing ja irgendwie dann ist, Ziele und KPIs zu definieren. Ja, und dann kann ich einen AI-Agenten loslaufen lassen, wie auch immer, und kann dann sozusagen prüfen, okay, sind meine Ziele und meine KPIs entsprechend erfüllt worden, ja oder nein? Und wenn nein, optimiere ich das. Aber wenn ich jetzt solche 1-zu-1-Kampagnen habe, wo setze ich denn dann an?
Super spannend. Maike, vielleicht jetzt mal in deine Richtung. Wie handelt ihr das bei Moengage? Seht ihr das auch, dass die Kunden noch Segmente wollen? Haben sie Komplexitätsthemen, Kontrollthemen? Wie das siehst du in Marken?
Ja, also ich verstehe beide Ansätze. Wir als Plattformanbieter müssen natürlich das tun, was relevant ist für den Markt. Und auch historisch gewachsen ist es natürlich über eine klassische Segmentierung. Und ja, wir arbeiten auch noch mit klassischer Segmentierung, aber versuchen das auch so ein bisschen moderner zu gestalten, da KI mit einfließen zu lassen und natürlich in der Kampagnenorchestrierung dann auch diese 1-zu-1 Personalisierung möglichst einfach zugänglich zu machen für Marketer. Also ich würde sagen, wir sind dann irgendwo dazwischen, zwischen diesen ganz klassischen Ansätzen und dem, was Ozan macht. Und also was ich häufiger höre, und das höre ich jetzt auch so ein bisschen aus dem raus, was Antje gesagt hat, ist, dass diese Vertrauensfrage an die KI auch da ist und dass man immer noch die Kontrolle haben will. Und da sagen einige Unternehmen, oder das, was ich so höre, ist, wir wollen keine Blackbox. Das heißt, egal was die KI entscheidet, ich will genau wissen, auf welchen Parametern basiert das, auf welcher Datengrundlage, wie kann ich das selber beeinflussen, wie wird das genau ausgespielt. Und da werden sehr, sehr viele Fragen gestellt, und vielleicht ist da auch Deutschland ein besonders konservativer Markt, weil wenn ich mir jetzt meine Kollegen Asien anschaue, da werden diese Fragen nicht gestellt, sagen, ah ja, genug Revenue, weitermachen. Ja, also die fragen gar nicht nach dem Wieso, Warum. Ich glaube, das ist halt auch so ein Mentalitätsthema. Aber ja, ich denke, man muss transparent genug machen, zumindest für den deutschen Markt. Was macht die KI denn da? Und halt auch immer noch diesen klassischen Gedanken ein bisschen Sorge tragen, wie zum Beispiel, okay, eine klassische Birthday-Kampagne oder sowas hat ja wenig jetzt zum Beispiel damit zu tun, was Ozan macht an Produkt-Recommendations, sondern da geht es ja wirklich um eine reine Kampagne, um jemandem mal eine Freude zu machen. Das natürlich dann auch personalisiert im besten Fall, aber ich denke, dass beide Ansätze immer noch ihre Daseinsberechtigung haben.
Ja, ich finde es super spannend. Also als ich selber Beratung gemacht habe im E-Mail-Bereich, hat sich mal einen Fall, da hat der Vorstandsvorsitzende dieses großen Unternehmens jede E-Mail, die rausgegangen ist, persönlich redigiert. Das ist also kein Witz, und die haben sich dann gefragt, warum wir nicht irgendwie auf Speed kommen, ja? Ja, vielleicht auch ein bisschen Vertrauen in die Maschinen zu haben. Jetzt, Ozan, treibst du das Ganze ad absurdo, ja? Auf individuell Kundenbasis kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, jede E-Mail zu unbestimmten Zeiten, also bestimmten Zeiten durch die LLM. Ja, mit einem ganz individualisierten Content, individualisierten Produkten. Wie überzeugst du deine Kundinnen und Kunden, dass sie Vertrauen haben können in das System?
Ja, es gibt halt bei KI-nativen Plattformen einen großen Unterschied zu operativen Plattformen oder SaaS-Produkten, die wir kennen. Typische klassische SaaS-Produkte sind dafür da, in der Benutzeroberfläche Sachen einzustellen. Wir legen einen großen Mehrwert darauf, dass der Nutzer versteht, was passiert. Also alles, was wir so im Design überlegen, ist, wie können wir dem Nutzer so einfach wie möglich die Gedankengänge der KI widerspiegeln, dass sie hier eingreifen kann, wenn sie nicht gefällt. Und das ist halt das Schöne, dass wir hier für natürliche Sprache nutzen. Also diese ganzen Charts und KPIs, die sind wichtig für Umsätze, aber die meisten Menschen verstehen Zahlen nicht so gut wie natürliche Sprache. Und bei uns ist es halt so, dass wir den sogenannten Activity Feed haben. wo Avis halt wirklich in natürlicher Sprache erzählt und erklärt, warum sie diese Entscheidung getroffen hat. Ja, also um jetzt, weil wir schicken auch Geburtstagsnachrichten raus, so ist es nicht. Aber zum Beispiel kann es dann mal sein, dass diese Nachricht sich überlappt mit einer anderen Nachricht, die verschickt wird. Und dann erklärt Avis, warum habe ich jetzt den Geburtstag priorisiert? Weil es ist ein time-sensitive Event. Es ist sehr wichtig, dass diese Nachricht jetzt rausgeht, wohingegen vielleicht eine neue Produktpromotion auch morgen stattfinden kann. Ja, ich meine, wir arbeiten jetzt daran, dass wir sogar solche Sachen kombinieren, dass man sagt, okay, jemand hat Geburtstag, also kombinieren wir doch die E-Mail direkt mit einer Neuproduktpromotion. Aber diese Gedankengänge werden halt von Avis erklärt und wir in jedem Schritt, den wir uns überlegen wir, wie können wir halt ein Glassdoor für den Nutzer mit einbringen und wie kann der User holistisch eingreifen in Avis. Und das ist nicht bei Parametern rumspielen, weil also bei einer Kaffeemaschine mache ich auch nicht die Kaffeemaschine auf und gucke, ob, you know, wie jeder Mechanismus funktioniert, sondern man drückt auf einen Knopf und ich stelle ein, möchte ich jetzt irgendwie einen Espresso haben oder möchte ich einen Cappuccino. Und genauso kann man sich das auch vorstellen. Ne? Der Marketer, und ich sage nicht mehr CRM-Manager, sondern der Marketer ist der Coach der KI und kann halt zum Beispiel in der Sprache eingreifen, wenn es darum geht, gewisse Halbwertszeiten anzupassen, wo ich sage, hey, das passt nicht so ganz, da kann ich eingreifen. Wenn es darum geht, zu sagen, diese Produktempfehlungen gefallen mir nicht, ich möchte ein anderes Ensemble vielleicht angehen. Also es ist viel auf einer oberen Ebene, wir nennen es auch Coaching und nicht Operation. Ja, natürlich sind wir da ein bisschen gegen den konservativen Markt, aber das macht uns halt auch als Startup dann auch aus, dass wir halt hier neue Definitionen schaffen. Und wir haben natürlich auch eine radikale Philosophie, was CRM angeht, wo wir auch vielleicht gleich nochmal drüber sprechen können, gerade was Human in the Loop angeht. Ja,
ja, super spannend. Coach der KI fand ich super. Ich will aber nochmal reinbohren. Und zwar reinbohren in das Reporting, was ich immer wieder auf Segmentbasis erlebt habe. Genau das, was Antje eigentlich berichtet hat. Ja, ich habe hier ganz klare vordefinierte Segmente. Das sind strategische Segmente. Da wird ja auch oft mit, Antje, korrigiere mich, mit dem Produkt zusammengearbeitet, mit dem Einkauf zusammengearbeitet. So. Und dann auf einmal bist du ja in einer ganz anderen Reporting-Logik auch, außerhalb sozusagen dabei. Antje, vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, wie das bei euch ist. Um dann die Frage, Ozan, nochmal zu challengen, ja. Muss man nicht auf Segmentbasis reporten, da nochmal tiefer reinzugehen, um auch in sozusagen bestehende Organisationen reinzukommen? Antje, vielleicht magst du da ein paar Worte sagen.
Ja, also ich glaube, es ist von allen so ein bisschen, also mein Gedanke eben war auch, wie passt das sozusagen mit, also sind wir dann auch weg von klassischen Shop-Promos? Ja, also was ist die Folge sozusagen, wenn ich wirklich für jeden Kunden individuelle Kommunikation erstelle? Was passiert denn dann mit allem anderen Marketing? Ja, also wie passen dann die verschiedenen Kanäle zusammen und wie pushe ich bestimmte Dinge? Was ist, wenn ich sage, heute, ne, keine Ahnung, wir brauchen hier nochmal einen Push, wir haben nochmal einen Gutscheincode, keine Ahnung was, und die KI sagt, aber ich habe hier aber hauptsächlich Kunden, die sind gar nicht so anfällig für Gutscheine. Aber vielleicht wären sie es ja doch. Also so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Menschliche immer dabei, dass man denkt, vielleicht, wenn ich noch was anderes mit dazu nehme, eine allgemeine Promo, was auch immer, die vielleicht gar nicht speziell auf diesen einen Kunden abgestimmt ist, würde ich vielleicht aber nochmal Bedarf wecken, der gar nicht, von dem die KI gar nichts weiß. Ja, also das muss man darüber durchdenken. Das war jetzt so erster Gedanke dazu. Und natürlich geht es im CRM auch immer um Retention. Ja, es geht immer darum, um Wiederkaufsraten, um wie schaffst du die Kundenbindung und so weiter. Und mindestens das musst du ja irgendwie reporten können. Jetzt kannst du sagen, dann mach das auf, ne, ich gucke mir ganz klassisch irgendwie meine verschiedenen Lifecycle-Segmente an und gucke mir an, wie viele Erstkäufer sind zu Zweitkäufern, zu aktiven Kunden und so weiter geworden. Wie verschiebt sich das durch so eine individuelle Kommunikation? Aber also ich stelle mir die Steuerung auch aus Produktsicht relativ schwierig vor, weil natürlich, also ne, 2 Millionen Artikel, ja, aber ein bestimmtes Core-Sortiment, was natürlich auch Bestseller beinhaltet und einen Hauptteil des Umsatzes beinhaltet, heißt, dass ich sage der KI dann, nimm nur diese, aber das sind vielleicht gar nicht die Artikel, die genau dieser eine Kunde haben wollen würde. Und woher weiß die KI das dann und wie gewichtet man das? Also das finde ich ist, also wären für mich so offene Fragestellungen an der Stelle.
Ja. Ozan, magst du da nochmal ganz kurz, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, das einordnen?
Ja, also wir sehen tatsächlich das Gegenteil, ne? Also diese Longtail-Empfehlungen, von denen Antje redet, passieren eher mit typischen Recommendation Engines, ne? Das ist ja das Schöne von kuratieren und darüber nachdenken, ist, hier auch im Longtail reinzugehen und zu gucken, welche Produkte passen wirklich zusammen. Also wir sehen eher das Gegenteil. Und man muss auch unterscheiden zwischen One-Off-Kampagnen, die ich mache, und Customer Journey Management. Und bei Customer Journey Management sehe ich absolut keinen Gebrauch von Segmenten, weil jede Customer Journey ist einzigartig. Bei Kampagnen, wenn es halt wirklich darum geht, ich möchte als Nutzer jetzt zum Beispiel eine Sache promoten, das ist natürlich etwas, was trotzdem bei uns geht. Ne? Also wir können jetzt trotzdem hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt beispielsweise einen Winterschlussverkauf machen oder Neuprodukte promoten, wobei wir da halt ein bisschen sagen, okay, nicht alle Neuprodukte, die du jetzt hast, passen zu jedem Kunden. Also wir kuratieren dann die Neuprodukte basierend auf dem Interesse des Kunden. Also es ist halt dann so ein Hybridmodell bei diesen One-Off-Kampagnen, wo der Marketer mit eingreifen kann. Aber Customer Journey Management, wirklich Retention steigern, Post-Purchase, das ist alles etwas, was die KI deutlich besser im 1:1 machen kann. Weil man kann es gar nicht kontrollieren. Wie will man das dann machen bei 100.000 Kunden, bei 10.000 Produkten? Das ist unmöglich. Also, ja.
Ja, aber super. Dafür liebe ich dieses Format, ja, dass wir diese unterschiedlichen Sichten haben. Und ich glaube, das ist das Spannende gerade an KI, dass sich das so viel verändert. Vielleicht auch im Umgang. Vielleicht auch müssen wir uns ändern. Liebe Maike, müssen sich die Nutzer von MoEngage an KI gewöhnen? Müssen sie anders arbeiten?
Auch da würde ich wieder sagen, es kommt so ein bisschen auf das individuelle Learning auch an, ne? Und auf den Mut des Nutzers oder des Unternehmens. Weil wenn ich jetzt auch wieder einen CEO habe, und da fand ich das Beispiel von dir ganz witzig, der jede E-Mail nochmal kontrolliert, dann kann der Marketer noch so experimentierfreudig sein und das Marketing kann so gut aufgestellt sein und die Technologiebasis haben, aber wenn der es von oben geblockt wird, dann ist es halt so. Also ich glaube, das Mindset muss halt etwas offener werden, auch Dinge auszuprobieren. Und das ist auch, was ich den Leuten immer wieder sage. Es wird dir nicht wehtun, wenn du zumindest mal einen kleinen Teil deiner Kampagne, so eine Art AB-Test nutzt und da mal die KI ausprobierst, wenn du Angst hast. Und auch da wieder das Beispiel in Asien, läuft das ganz anders. Da sind die sehr auf Zack, da haben die überhaupt keine Angst, individuelle Kampagnen auszuprobieren, die nahezu KI-only gesteuert sind. Und ja, das ist einfach das Thema. Ich glaube nicht, dass die Leute sich wirklich verändern müssen. Ich glaube, es macht einfach Sinn, dass man offen ist für Neues und ja, einfach mal ein bisschen herumspielt mit kindlicher Neugier.
Antje, wie habt ihr den Mut gefasst, bei der Welt in die KI-Welt reinzugehen? Was habt ihr, wie war der euer Prozess?
Ich würde sagen, es war so ein Selbstläufer. Also das Thema kam tatsächlich, also aus dem Top-Management sozusagen einfach, das ist ein wichtiges Thema, mit dem müssen wir uns beschäftigen, so. Und dann haben aber so viele irgendwie angefangen, in ihren Abteilungen einfach Sachen auszuprobieren, ne? Ob da, also angefangen von, wir machen jetzt mal hier Betreffzeilengenerierung über, ne, Bilder, was geht da, Produktentwicklung mit, also das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt, würde ich sagen, weil es eben ganz viele unterschiedliche Mitarbeiter gab, die gesagt haben, finde ich voll cool, ich bin da, ich will jetzt einfach. Und generell finde ich auch, man muss sowas testen, man muss sowas ausprobieren. Also ich wäre halt immer ein Freund davon, das zu testen. Also ich würde jetzt auch, ne, wenn wir jetzt diese Lösung von Ozan beispielsweise hätten, würde ich sagen, okay, dann müssen wir trotzdem unsere Kunden einmal splitten und einmal sozusagen laufen lassen mit der einen und mit der anderen Variante, damit man irgendeinen Vergleichswert hat. Also so ganz von Anfang an blind vertrauen, ohne einen Vergleich zu haben, würde ich, glaube ich, eher nicht machen, weil man dann nicht weiß, ob andere Faktoren, und bei uns ist das, fängt das beim Wetter an, ja, über die Saisonalität und so weiter, ob die sozusagen einen Einfluss auch auf das normale Setup gehabt hätten. Und deswegen würde ich immer mit einer AB-Variante starten wollen.
Ozan, jetzt folgt dir ein total radikal anderes Konzept und das mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Wir haben jetzt 2-3 Teilnehmerfragen noch, die ich gerne beantworten wollen würde. Muss man anders denken, wenn man mit Avis arbeitet? Du hast gerade Coach der KI angesprochen. Was heißt das?
Ja, ich denke schon, dass man offen sein sollte zu der Idee, dass sich der Arbeitsmarkt verändert und die Arbeitsweise mit Tools und dass Sachen, die man früher als selbstverständlich gesehen hat und kontrollieren wollte, Sachen sind, die man mehr und mehr abgeben kann. Und das ist ja auch der Schritt der Automatisierung, ne? Und es gibt halt Unternehmen, die sind früher dabei. Die rennen natürlich auch den anderen davon. Und es gibt Unternehmen, die sind ein bisschen zurückhaltender. Und ich denke, das ist halt bei jeder industriellen Revolution so. Und wir sind in einer. Und das war wahrscheinlich auch, als die Dampfmaschine rausgekommen ist, so. Vielleicht nicht so demokratisiert, wie es jetzt ist, weil jeder kann KI nutzen. Ja, ich denke, es ist eine Einstellungssache. Und natürlich sind die Kunden, die wir jetzt gerade haben, Pioniere einer neuen Technologie und zeigen eine sehr große Offenheit. Und wir stoßen auch auf Kunden, die halt mehr Kontrolle wollen, was halt auch okay ist.
Ja. Super spannend. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, was wir sehen ist, ja, Unternehmen setzen KI ein für Next Best Action, Next Best Offer. Das funktioniert. Viel, viel testen, ausprobieren, schauen, wie die Sachen laufen. Und ich glaube, was wir auch gesehen haben bei Maike und bei Ozan, egal wie ihr daran gehen wollt, es gibt Lösungen am Markt, die das unterstützen, was ihr wollt, wie eure Company auch funktioniert. Ich glaube, es ist klar, wir müssen uns mit diesen Technologien auseinandersetzen. Die Augen dazu zu machen, ist, glaube ich, schwierig. Verständnis dafür zu haben, wie die funktionieren, ist, glaube ich, total wichtig, damit man ein bestimmtes Vertrauen auch reinbekommt und eben nicht jede E-Mail kontrollieren kann, sollte, darf. Machen wir ja auch schon lange nicht mehr bei Warenkorbabbrechern zum Beispiel. Da geht's ja auch irgendwie raus. Von daher total spannend, die ganze Insight. Ich könnte stundenlang weitersprechen, weil wir kommen jetzt, glaube ich, gerade erst so langsam zum Kern des Ganzen. Wir haben noch gar nicht über wirklich individualisierte Contents auf der Template-Seite gesprochen, und was es nicht alles gibt. Aber ich habe hier noch Fragen aus dem Publikum und stelle sie mal in die Runde. Wer mag antworten, hebe einfach die Hand. Von Florian. Welche Rolle spielt die menschliche Kontrolle bei vollautomatisierten KI-Entscheidungen? Sag doch mal lieber Nick. Ja, Maike.
Ja, auch da wieder, also es ist halt immer die Frage, welche Rolle man auch einnehmen will, also wie stark man eine KI kontrollieren möchte und auch kann. Es kommt ja darauf an, womit man arbeitet, wie transparent die jeweilige KI ist. Ist, glaube ich, sehr, sehr individuell zu beantworten. Manche sagen, lass einfach mal laufen und dann die Ergebnisse sprechen. Manche wollen dann sehr genau wissen, was passiert. Gibt keine Pauschalantwort darauf. Ist natürlich auch die Frage, wie viel Umsatz oder welche Wichtigkeit sozusagen daran hängt, was auf dem Spiel steht. Ich würde immer ausprobieren oder wie die Antje gesagt hat, einen Test durchführen. Das tut im Normalfall nicht weh. Und selbst wenn, normale Kampagnen, die auf Hypothesen basieren, die können auch schiefgehen. Also einfach mal den Mut haben und ausprobieren. Und so viel kontrollieren, wie man muss.
Vielen Dank. Nächste Frage, auch fand ich eine gute Frage. AKA LLM, die Kostenfalle. Wie sieht's denn mit den Kosten bei LLMs und Next Best Offer auf Kundenebene aus? Wir wissen, Machine Learning ist dann ja im Wesentlichen, wenn man das Modell hat, for free. Das wird da durchgerechnet. Man braucht natürlich die Serverkosten. LLMs brauchen immer diese Tokens. Und wir haben das, glaube ich, alle gesehen, dass die Kredite schnell durchgehen bei auch Systemen wie Clay und so weiter. Da rattert das ordentlich durch. Wer mag da ein Wort zu sagen? Ozan vielleicht?
Ja, gerne. Also es ist das Gegenteil. Bei uns ist es halt wirklich der niedrigste Kostenfaktor, weil wir halt ein Netzwerk, wie gesagt, aufgebaut haben, wo wir, das ist jetzt technisch, aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir sozusagen diese Generierungen auch speichern und wieder nutzen. Und dadurch kann man halt sehr viel Kosten sparen. Gleichzeitig ist es so, dass die Kosten radikal abnehmen. Also wenn man sich die Kosten von vor 2 Jahren anguckt versus now, und es wird immer besser, würde ich jetzt sagen, dass der Kostenpunkt eher ein Mythos ist. Also zumindest hatten wir halt auch die Sorge am Anfang, aber wir sehen es halt nicht so. Also eher sehr geringe Kosten, die halt anfallen.
Ja. Sehr schön. Dann gerne, ich glaube, vielleicht in deine Richtung, Antje. Setzt ihr auch KI bei Retention-Kohorten ein? Also welcher Kunde fällt in welches Bucket und predicted, in welcher Kohorte der Kunde potenziell fallen kann, wenn man ihn richtig behandelt? Gibt das Sinn?
Nein, würde ich sagen. Noch nicht.
Noch nicht, okay. Alles gut. Dann mit Fokus auf Veränderungsbereitschaft von deutschen Usern. Glaubt ihr, es wird eher eine langsame Evolution geben als eine radikale Revolution? Ne? Also die großen Plattformen, die HubSpots der Welt, die führen ja so langsam ein bisschen KI ein, machen irgendwie Content-Generierung und Empfehlungen und so weiter da drauf. Oder sehen wir den Big Bang? Was sind eure Meinung? Ich frage mal Antje, weil auf der Anbieterseite bin ich mir schon ziemlich sicher, in welche Richtung Rosa gehen wird. Aber ich frage deswegen nochmal Antje.
Ja, also ich glaube, es gibt schon viele Toolsets da draußen. Ich glaube, dass auch die Großen jetzt sozusagen, also wir arbeiten ja mit Imasis beispielsweise zusammen, die arbeiten natürlich auch an solchen Lösungen. Aber je größer, desto vorsichtiger vielleicht auch, weil natürlich da auch viel Risiko drin steckt. Ne? Wenn ich jetzt eine Logik entwickelt habe oder ein Modell entwickelt habe, was am Ende eben nicht dazu führt, dass es wirklich erfolgreich über meine ganze große Kundenreichweite hinweg ist, habe ich ja vielleicht eher auch Herausforderungen damit als Anbieter. Insofern, ich würde sagen, es wird weitergehen. Es wird so diese Peaks geben von sehr schnellen Treibern, aber an und für sich wird es jetzt steil nach oben gehen, aber noch ein bisschen Zeit brauchen.
Steil nach oben gehen, finde ich wunderbare Schlussworte, ja, denn nutzt KI ein, egal wie ihr das tut, ich bin mir sicher, ihr werdet sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Traut euch, radikaler oder weniger radikal ranzugehen, aber geht ran, denn das ist die Zukunft. Wir haben gehört, dass klar bessere Ergebnisse dabei rauskommen, wenn man die KI testet, wenn man das anpasst auf ganz vielen Ebenen von Produktkatalog-Anreicherung über Recommendations bei wenigen Datenpunkten, sind unheimlich viele Dinge, die man da machen kann, in eine neue Welt gehen kann. Ich bedanke mich herzlich, die Zeit ist leider schon rum. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte, bitte kontaktiert unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei LinkedIn, sind ganz einfach zu finden, könnt ihr auch gerne mich kontaktieren. Wenn noch weitere Fragen sind, wie gesagt, ich hätte es gerne noch jetzt weiter diskutiert, vielleicht beim nächsten Mal. Ich sage erstmal herzlichen Dank an euch, Maike, Antje, Ozan. Vielen Dank, Gabriele, dass wir präsentieren durften.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten CRM-Berater Markus Wöben, Antje Lindemann, Head of CRM bei Lampenwelt, Ozan Türker, Co-Founder von Birdsview und Maike Haberkorn, Growth Director Dach bei MoreEngage. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.